Ja, meine Predigtthema ist zu finden in Matthäus 21. Ich lese ab Vers 28. Jesus sagt: Was sagt ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er bat den ersten: Mein Sohn, arbeite heute in unserem Weinberg. Ich will aber nicht, entgegnete dieser. Später tat es ihm leid, und er ging doch an die Arbeit. Auch den zweiten Sohn forderte der Sohn auf, im Weinberg zu arbeiten. Ja, Herr, antwortete der, doch er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Sie antworteten: Der Erste natürlich. Da sagte Jesus: Eins ist sicher. Die betrügerische Zolleinnehmer und Huren kommen eher in Gottes neue Welt als ihr. Johannes der Täufer zeigte euch den Weg zu Gott und forderte euch auf, zu Gott umzukehren. Aber ihr wolltet nichts von ihm wissen. Die Betrüger und Huren dagegen folgten seinem Ruf. Und obwohl ihr das gesehen habt, kamt ihr nicht zur Besinnung und wolltet ihm immer noch nicht glauben. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und nun möchte ich bitten, dass du uns hilfst, zu verstehen, zu begreifen, aber auch Vater, das für uns im Alltag macht es lebendig. Ich bitte darum, in Jesu Namen. Amen. Ja, die Geschichte könnte ich natürlich ein bisschen auf heute umwälzen. Ich habe zwei Söhne, 18 und jetzt schon 15, oder bald 18. Sohn 1, räum die Spülmaschine aus. Ja, mach ich. Kommt am nächsten Tag hin, Spülmaschine immer noch nicht ausgeräumt. Könnte ich zu meinem anderen Sohn sagen: Sohn, räum die Spülmaschine aus. Nö, keine Zeit. Ich komme dann nach Hause nach 3-4 Stunden, Spülmaschine ist ausgeräumt. Nun, welcher Sohn hat richtig gehandelt? So, da sind wir bei diesem Thema jetzt hier vom heute Morgen. Etwas sagen, etwas tun. Oder man könnte auch sagen, sein und scheinen. Nun, hier geht es aber ein bisschen mehr als nur das. Um diese Geschichte ganz perfekt zu verstehen, muss man natürlich auch vorher wissen, dass es einen Dialog gab davor. Dieser Dialog ging darum, dass Jesus in den Tempel kam und die hohen Priester, die Schriftgelehrten waren dabei, schon wieder für Jesus so eine Art Falle zu stellen. Und die haben diese Frage gestellt: Woher nimmst du deine Vollmacht? Woher nimmst du das Recht, hier aufzutreten? Wer gab dir hier dieses Vollmacht, das zu tun? Und Jesus, wie so Jesus so immer ist, erwiderte mit einer Frage. Er sagte: Okay, ich will euch eine Antwort geben, wenn ihr mir sagen könnt, wer gab Johannes, der Täufer, Vollmacht? War er von Gott beauftragt oder nicht? Nun, die Schriftgelehrten, die haben sich zurückgezogen ganz kurz und die haben gesagt, wortwörtlich steht es hier drin, sie überlegten, wenn wir antworten, Gott hat das getan oder Gott hat ihn gesandt, dann wird er fragen, warum habt ihr denn nicht ihm geglaubt. Wenn wir aber bestreiten, dass Gott ihn gesandt hat, bekommen wir Ärger mit dem ganzen Volk. Denn alle waren überzeugt damals, Johannes war ein Prophet. Und deshalb haben die Schriftgelehrten dann Antwort gegeben: Wir wissen es nicht. Jesus antwortete darauf: Dann sage ich euch auch nicht, wer mir die Vollmacht gegeben hat. Die Geschichte, die ich vorgelesen habe, ist jetzt, was als nächstes kommt. Nun, was sagt ihr dazu? Ein Mann hat zwei Söhne. Die sollten beide im Weinberg arbeiten. Merkt euch, Weinberg kommt gleich noch einmal. Der eine sagt, jo, geht nicht hin. Der zweite sagt, nee, geht doch hin. Die Pharisäer haben sofort erkannt, worum es hier ging. Denn die Pharisäer fühlten sich angesprochen. Denn die Pharisäer waren die Leute, die gesagt haben, ja, wir wollen Gott folgen. Ja, wir wollen alles tun, was in seinem Wort steht. Und haben sie es getan? Nein. Die haben ganz laut ja geschrien. Die haben ganz laut ihre Gebete dort in den Straßenkreuzungen gepredigt und verkündigt, damit alle das gesehen haben. Aber wo war ihr Herz? Die haben ihren Lohn schon empfangen, sagt Jesus. Die haben vieles getan, nur um gesehen zu sein. Ja, ja, ich werde es tun. Ja, ja. Aber ohne Substanz. Ohne wahre Nachfolgen. Ohne wirklich das Kreuz auf sich jeden Tag zu nehmen. Nun, es gab einen zweiten Sohn. Man könnte sagen, es gab die Juden und es gab die Heiden. Und dieses Volk hat zuerst Nein gesagt zu Gott. Aber irgendwann gab es einen Moment, wo es doch Klick gemacht hat. Und diese Menschen sind hingekommen zu Gott und haben dann erlebt, was es bedeutet, gehorsam Gott gegenüber zu sein. So am Anfang haben sie laut gesagt, nee, wollen wir nicht, haben wir nichts damit zu tun. Aber ganz tief innen drin wurden sie überführt von dieser Gnade und dieser Liebe ihres Vaters. Und da haben sie mit ihren Händen und mit den Füßen ja gesagt. Jesus verglich sie mit diesen Menschen, die Betrüger waren, die Zolleinnehmern von damals, die unterste Schicht der Gesellschaft, Prostituierten, Huren. Er sagt, diese Menschen werden ins Reich Gottes kommen, wenn sie ja zu Jesus sagen. Das waren die Menschen, die Jesus zugehört haben und geglaubt haben. Wer hat die Füße von Jesus gesalbt, der Abend, der Tag, bevor er gestorben ist? Eine Prostituierte kam hin und tat das. Nicht irgendeine Schriftgelehrte, keine Theologe, kein ausgebildeter religiöser Führer, sondern jemand aus der untersten Schicht. In wessen Haus hat Jesus gegessen? Bei einem Zolleinnehmer. Die Leute, die absolut damals nicht gern gesehen waren. Denn die Zolleinnehmer waren meistens Juden, die das Geld aus der Tasche der Juden geklaut haben, genommen haben, um die Römer das Weite zu geben. Denn die Römer waren damals die Besatzungsmacht. Und die Römer haben natürlich auch eine gewisse hohe Zoll eingefordert. Und diesen Zolleinnehmer waren diese Bindeglied zwischen der Besatzungsmacht und das Volk. Und Zolleinnehmer sind dafür bekannt, ein kleines bisschen selbst behalten, nicht wahr? Und das war nicht so gut. Aber Jesus sagte, genau eben diese Menschen, diese Zolleinnehmer, diese Huren, diese Prostituierten, die werden ins Reich Gottes kommen. Obwohl sie zuerst Nein gesagt haben, haben sie später doch Ja gemacht. Wichtig ist nicht das, was wir im ersten Moment sagen. Wichtiger ist es, womit wir unser Leben leben und wie unser Leben gelebt wird. Die Betrüger und Huren dagegen folgten seinem Ruf. Ihr Schriftgelehrten, ihr habt schon Johannes gesehen. Jetzt erlebt er Jesus. Und ihr seid immer noch nicht bereit, umzukehren. Denn das ist das, was es erfordert, mit Jesus zu gehen. Eine Umkehr. Bekehrung an sich bedeutet, umzukehren. Wir sind herausgefordert, immer wieder neu unser Leben zu prüfen, zu sehen, in welche Richtung wir gehen. Und wenn diese Richtung nicht im Einklang ist mit der Bibel und Gottes Wort, dann müssen wir lernen, umzukehren und zurückzukehren zum Vater. Jesus geht weiter, sagt, hört ein anderes Gleichnis. Die zwei Söhne wurden rausgeschickt, im Weinberg zu arbeiten. Ich greife das auf. Vers 33. Jesus sagt, hört ein anderes Gleichnis. Ein Grundbesitzer legte einen Weinberg an, zäunte ihn ein, stellte eine Weinpresse auf und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an einige Weinbauern und reiste ins Ausland. Als die Zeit der Weinlese kam, beauftragte er seine Knechte, den vereinbarten Anteil der Ernte abzuholen. Die Weinbauern aber schlugen den einen nieder, töteten den anderen und steinigten den dritten. Da beauftragte der Grundbesitzer andere Knechte, eine noch größere Anzahl, aber ihnen erging es nicht besser. Schließlich sandte er seinen Sohn, weil er sich sagte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Weinbauer aber den Sohn kommen sahen, sagten sie zueinander, los, komm, jetzt ist der Erbe da, den bringen wir um. Und dann gehört der Weinberg endlich uns. Sie jagten ihn aus dem Weinberg und schlugen ihn tot. Was meint ihr? Wird der Besitzer mit diesen Weinbauern machen, was wird er mit denen machen, wenn er zurückkehrt? Sie antworteten, er wird diesen Verbrechen umbringen und den Weinberg an solche Weinbauern verpachten, die ihm seinen Anteil abliefern. Richtig, sagte Jesus, ihr wisst doch, was in der Heiligen Schrift steht. Der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist nun zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Was keiner für möglich gehalten hat, das tut der Herr vor unseren Augen. Deshalb sage ich euch, die neue Welt Gottes wird euch weggenommen und einem anderen Volk gegeben werden, das Gott gehorcht. Wörtlich steht da, dass seine Früchte bringt. Ja, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zum Tode stürzen. Und wem der Stein fällt, der wird zermalt. Nun, als die Hohepriester und die Pharisäer merkten, dass Jesus in diesem Gleichnis von ihnen gesprochen hatten, hätten sie ihn am liebsten auf der Stelle festgenommen. Aber sie hatten Angst vor dem Volk, das Jesus für einen Propheten hielt. Ich möchte ein bisschen uns helfen mit diesem Gleichnis. Zuerst der Grundbesitzer, der Weinbauer. Ich glaube, wir können mit gutem Gewissen sagen, das ist Gott, der Vater. Gott, dem alles gehört. Gott, der wie ein König ist. Und nun stellt er alles auf. So eine Weinpresse, so ein Zaun, so ein Wachturm. Alles ist da, was man braucht für das Leben damals aus Weinbauer. Der Zaun, um die bösen Feinde wegzuhalten. Diese Wachturm, um den Feind schnell zu erkennen von der Ferne, aber auch eine Weinpresse, um daraus aus diesen Früchten der Ernte was Gutes herzustellen. Und er hat etwas getan. Er vertraute dieses Land jemand anders an, verpachtet es ihm. Genau wie Gott uns, die Menschen, etwas anvertraut hat, damals im Garten von Eden. Genau wie heute. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk, den wir verwalten dürfen. Aber nichts, was uns ganz gehört. Und dann kam die Zeit, wo Gott sagte, der Vater, der Weingärtner, nun, ich würde gerne meinen Anteil haben. Gott segnete das Volk Israel. Und was hat das Volk Israel mit dem Propheten getan? Gesteinigt, umgebracht, rausgejagt aus dem Land. Was tat Gott in seiner Liebe? Er schickte noch mehr Menschen, die gesagt haben, kehrt um, folgt das Gesetz. Und was haben diese Menschen getan, die Gott so reich beschenkt hat? Aber ihnen erging es nicht besser. Schließlich sagte Gott, ich weiß, ich werde meinen Sohn senden. Schon von Grundlegung der Welt war dieses Plan schon installiert. Aber Gott schickt jetzt seinen Sohn an sein Volk, um dieses Volk die Wahrheit des Evangeliums weiterzugeben. Und was hat das Volk mit Jesus gemacht? Das Volk hat Jesus aus der Stadt herausgetrieben. Golgatha, diese Anhörung außerhalb von Jerusalem. Dort wurde er gekreuzigt. Dort starb er. Nun, was wird der Weingärtner machen? Was wird Gott der Vater machen, nachdem all das geschehen ist? Er fragte die Pharisäer, was wäre gerecht, was wäre richtig? Und die haben gesagt, Strafe. Rückblickend sehen wir, dass wenn 70 nach Christus der ganze Jerusalem platt gemacht wurde, ganz Israel in dem Moment zerstreut wurde auf alle Welt. Und die haben fast 2000 Jahre in der Diaspora, in der Zerstreuung gelebt. Erst 1918 bis 1948 entstand dieses Staat Israel, in dem die Juden aus alle vier Ecken der Welt zurückkommen könnte. So lange war das Volk zerstreut. Und was hat Gott getan? Er sagte, der Stein, an den die Bauarbeiter diesen Stein weggeworfen haben, der ist zum Stolperstein für dieses Volk geworden. Gott wollte jemand anders hineinsetzen in diesen Weinberg. Und das hat er getan. Wir alle, die hier sind, nehme ich stark an, dass kaum einer von uns jüdische Wurzeln hat. Wir alle sind Heiden, gehören zum anderen Stall als die Juden, sind jetzt hineingenommen worden durch die Gnade Gottes. Und wir haben eine Erbe bekommen, den Gott uns anvertraut hat. Aber dieses Stein, Jesus, ist nicht ein Stein des Anstoßes für uns geworden, sondern Jesus ist für uns den Weg geworden, die Wahrheit und das Leben. Das ist jetzt das Eckstein von unserem lebendigen Tempel, in dem wir als Gemeinde zusammengefügt werden. Das ist der Grundstein, auf dem unser ganzes Glauben jetzt ruht und auch gebaut wird. Aber das ursprüngliche Volk Gottes, bis heute hin sind für die Juden Jesus absolut nur ein Dorn ins Auge. Denn er kann nicht der Messias sein. Denn in deren Augen kann der Messias nicht sterben. Gott kann nicht sterben. Und deshalb dürfte es nicht Jesus gewesen sein. Das mit der Auferstehung wird natürlich schnell wegdiskutiert. Das haben die Jungen alles denn so vertauscht und ausgetrickst. Das war niemals wirklich so. Aber wenn wir erkannt haben, dass Jesus der Eckstein ist für unser Leben, wenn er der Grundstein geworden ist für uns, dann haben wir ein Fundament, auf dem wir bauen können. Dann sind wir genau auch wie der zweite Sohn, der zuerst, wo wir unser Leben ohne Jesus gelebt haben, gesagt haben, nein. Aber doch, irgendwann haben wir den Ruf gehört. Und wir sind hin, ins Weingarten, ins Weinberg. Und dort haben wir gearbeitet. Und das Ziel war es daran, das ist das Wichtigste für mich, ist, dass wir Frucht bringen. Gott möchte, dass wir Gott gehorchen und dass wir ihm Frucht bringen. Vers 43. Die neue Welt Gottes wird euch weggenommen und ein Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Gott hat uns allen beauftragt. Gott hat uns allen in diesem Raum befähigt. Und Gott gibt uns immer wieder Gelegenheiten und Möglichkeiten ohne Ende, für ihn Frucht zu bringen. Da, wo die Frucht des Geistes in unser Leben wachsen soll, wo wir Frieden von Gott bekommen, wo wir Liebe von Gott bekommen, wo wir leben in Güte und Barmherzigkeit und in Selbstbeherrschung, aber auch wo wir es weitergeben können an anderen, sodass sie auch diese frohe Botschaft von Jesus hören können. Gott möchte so gerne, dass seine Gemeinde weltweit, wie auch hier in der Arche Lübeck, wächst und gedeiht. Dass Menschen dazukommen, in Christus hineinwachsen, aber auch seine Familie zahlenmäßig wächst. Das ist die Frucht, die Gott von uns möchte. Gott ruft jeden von uns jeden Tag neu und sagt, geht hinaus in meinen Weinberg. Und da können wir morgens früh sagen, nee Gott, ich bin noch zu müde. Und dann vielleicht merken wir, oh doch, Herr, ich möchte dir gehorchen. Oder wir können machen, wie viele, die ich kenne, oh Herr, morgens mache ich eine tolle Zeit mit dir und dann den Rest des Tages vergesse ich, dass es dich gibt. Können wir machen. Das ist ähnlich wie der erste Sohn. Sag, ja, ja, klar. Aber danach nichts. Gott möchte, dass wir mit ihm ein Leben leben. Nicht nur in ein kleines bisschen, sondern unser ganzes Ablauf, das ganze Tages- und Wochenablauf mit ihm gemeinsam gestalten. So dass etwas entstehen kann, was Ewigkeitswert hat. Beziehungen, Menschen, die uns in Wege stellt, in diese Menschen dienen und vielleicht auch was vom Christus zu sagen. Unser Auftrag ist es, mit Gott Gemeinschaft zu haben, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit unserem ganzen Sein zu lieben und unsere Mitmenschen wie uns selbst. Lass uns überlegen, ganz neu in unserem Alltag, ob es morgen Vormittag ist oder morgen Nachmittag oder Mittwoch oder Freitag. Wo sagen wir Ja, Herr, und gehen unseren Weg, als ob wir nichts gehört haben? Und wo haben wir mit Gott vielleicht sogar gerungen, wo wir gesagt haben, nee, will ich nicht. Aber dann gärte das in uns. Und da haben wir doch Ja gesagt, mit Händen, Füßen und Mund. Ich möchte viel, viel lieber, dass ich wirklich mit Gott vom ganzen Herzen ehrlich diene und ihm das zurückgeben darf, was er mir anvertraut hat. Der dritte Sohn fehlt und vielleicht möchte Gott, dass wir so werden, dass wir sagen und tun, was er möchte. Vielleicht können wir das so werden, dass wir vom Anfang an, ob es morgens früh oder abends spät, wo wir mit Gott unsere Zeit der Begegnung haben, sagen Ja, Herr, und es auch umsetzen. Möge Gott uns dazu die Kraft und die Weisheit geben. Amen.